Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Ich möchte in der heutigen Folge mal über eine ganz andere Art der Energienutzung sprechen, denn Ende März, genauer gesagt am 24. März, ist für mich jetzt als Physiker was ganz Spannendes passiert. Am CERN, dem Kernforschungs- oder Atomforschungszentrum in der Schweiz, in diesem riesigen Forschungslabor, ja, Elementarteilchen aufeinander geschossen werden, neue Teilchen erzeugt werden, also die wirklich harte, tiefe Forschung der Quantenphysik. Dort ist am 24. März zum ersten Mal ein LKW mit, Achtung, 92 Antiprotonen über das Gelände gefahren. Da kann man sagen, boah, was ist daran so besonders? Ja gut, also Antiprotonen, ne, das ist das die Antimaterie und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Wir müssen ja immer mal wieder hier in der Podcast-Reihe auch mal ein paar physikalische Themen ansprechen. Also Antiprotonen ist das Gegenteil von einem Proton, das Antiteilchen. Das gucken wir uns gleich mal etwas genauer an, was das bedeutet. Das ist nämlich ein Proton mit negativer Ladung. Wir wissen ja, Wasserstoffatom besteht aus einem Proton, positiv geladen, und außenrum fliegt das negativ geladene Elektron. Und die Antiteilchen sind genau das Gegenstück davon. Das Proton ist negativ geladen und dann gibt es das Positron, das positiv geladene Elektron hat eine positive Ladung. So, und jetzt sind die mit dem LKW mit diesen 92 Antiprotonen über das Gelände gefahren. Warum ist das so besonders? Ja, das Besondere ist, und das ist dann sicherlich auch der Bezug hier zu unserer zum Themenfeld der Energietechnik, ja, wenn ein Teilchen oder ein Antiteilchen aufeinandertreffen, verschmelzen die und es wird energiefrei. Kennt man aus der berühmtesten Gleichung der Physik, E gleich mc Quadrat, also Energie ist Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Dann haben wir also zwei Massen, nämlich das Teilchen oder das Antiteilchen, egal ob Proton, Elektron, sonst was. Also wenn diese Teilchen und Antiteilchen aufeinandertreffen, dann annihilieren die und es wird energiefrei. Typischerweise in Form eines Gamma-Blitzes, also hochfrequenter Strahlung. Und kennt man vielleicht noch aus dem Film oder aus dem Bestseller von Dan Brown, Illuminati, wo es eine, so eine Antimaterie-Bombe geben soll. Also das ist komplette Science-Fiction, auch aus Star Trek kennt man es ja, eine Antimaterie-Antrieb und solche Sachen. Also Science-Fiction ist es nicht, es ist schon Science, aber die Anwendung ist fiktional. Aber ich fand das wahnsinnig spannend, dass wir jetzt in der Lage sind, ich meine 92 Protonen oder Antiprotonen ist jetzt auch nicht besonders, sind jetzt nicht viele. Wobei, ne, also gucken wir uns mal an, was das bedeutet. Und wir gucken auch mal ein bisschen hinter die Fassade, wo kommt das eigentlich her? Da müssen wir insbesondere über Paul Dirac sprechen, einen der ganz großen Physiker unserer Zeit, der aber, glaube ich, weitestgehend unbekannt ist in der modernen Physik und in der Allgemeinheit. Gucken wir uns eigentlich mal an, darum soll es heute gehen. Also, das CERN. Dort werden diese Antiteilchen hergestellt. Tatsächlich produziert jeder bei sich zu Hause auch Antimaterie. Und zwar hiermit, mit einer Banane. Denn tatsächlich, in der Banane ist Kalium-40 drin und das hat einen radioaktiven Zerfall. Und alle 75 Minuten, pardon, also alle 75 Minuten, reicht jetzt die Podcast-Folge nicht ganz aus, entsteht durch den Zerfall von Kalium-40 ein einzelnes Positron, also ein Antielektron. Völlig harmlos, ne? Das sieht man auch nicht. Da wird jetzt irgendwo ganz tief hier in dieser Banane wird dann ein kleiner Lichtblitz entstehen, denn dieses Positron trifft dann halt sehr schnell wieder auf irgendein Elektron und dann lösen die sich auf und es gibt entsprechend einen kleinen Lichtblitz. Wir kommen am Ende nochmal drauf, dass es dazu tatsächlich aber auch eine medizinische Anwendung gibt für diesen Fall. Aber ne, wer sagt, boah, Antimaterie ist was ganz Komisches? Nö, jeder zu Hause, Banane, dort entsteht permanent in sehr, sehr kleinen Dosen natürlich Antimaterie. Diese Antimaterie ist schon komisch, muss man ganz klar sagen. Also auch aus Sicht der Physiker oder der Physik ist das, sie ist sehr genau verstanden, gucken wir uns gleich mal an, ist vorhergesagt worden in den 1920er Jahren. Das war so die goldene Zeit der Quantenphysik, so der Beginn der Quantenphysik. Vorhergesagt worden mathematisch durch Paul Dirac und dann etwas später auch experimentell bestätigt worden, dass es diese Antimaterie, diese Antiteilchen gibt. Wenn wir jetzt so ein Gramm herstellen wollten, das geht halt am CERN, boah, da müsst ihr schon das komplette Privatvermögen der Menschheit zusammenpacken. Das sind im Bereich von Milliarden US-Dollar, die wir bräuchten, um ein Gramm herzustellen. Also es ist so der kostbarste Stoff. Und das ist das Besondere, es ist nicht ganz klar, warum wir aus Materie bestehen und warum es keine Antimaterie mehr gibt. Denn, gehen wir zurück zum Urknall. Vor 13,8 Milliarden Jahren. Am Anfang war Energie. So, und dann hätte eigentlich, ne, bei der, im Zuge des Urknalls, wenn es eine perfekte Symmetrie geben würde, hätte die gleiche Menge an Materie und Antimaterie bei der Entstehung des Universums entstehen müssen. Das ist auch vielfach, aber es gibt eine minimale Asymmetrie. Also eigentlich hätte, ne, wäre Materie und Antimaterie in der gleichen Menge entstanden. 1 Million Materieteilchen, 1 Million Antimaterieteilchen, die treffen wieder aufeinander. Buff, wir haben nur noch Strahlung. Wir haben keine Materie. Das ist aber nicht passiert. Es gibt eine sogenannte Baryon-Asymmetrie. Und die hat dazu geführt, dass es im Universum, egal wo wir hinblicken und was wir da so untersuchen und beobachten, es gibt nur Materie. Es gibt keine Sterne aus Antimaterie. Könnte man sich ja vorstellen, dass irgendwo im anderen Teil des Universums irgendwelche Galaxien entstehen, die aus Antiteilchen bestehen. Also positiv geladenes Elektron, negativ geladenes Proton. Gibt es nicht. Es gibt nur die Materie, so wie wir sie kennen. Und das ist schon überraschend, und das ist tatsächlich auch noch nicht verstanden, gibt zuerst die Ideen, aber warum es diesen Bruch in der Symmetrie gibt. Denn eigentlich würde man behaupten, die Natur ist vollkommen, ist schön, ne? Der Physiker spricht davon, ist symmetrisch, ist sie nicht. Es gibt leichte Abweichungen davon, und das ist so ein großes Rätsel, auf was wir bisher tatsächlich noch nicht verstanden haben. Dann das Zweite ist halt, seit wann kennen wir die Antimaterie? Das ist jetzt rund 100 Jahre her. Also auch da müssen wir nochmal zurückgehen in der Geschichte. 1920er Jahre. Das war der Beginn oder schnelle Dynamik, die wir in der Quantenphysik haben. Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die klassische Physik. Also Newton, kennt man, Apfel fällt runter vom Stamm, fertig. Planetenbewegung, also es war alles klassisch. Wir haben dann noch den Elektromagnetismus, den hat dann Maxwell beschrieben mit seinen vier Gleichungen. Also damit kann man elektromagnetische Strahlung beschreiben, vollständig. Also elektrische und magnetische Energien, Felder und so weiter. Damit kann man alles beschreiben, wie breitet sich Licht aus. So, und jetzt trat aber das Problem auf, weil die Messtechnik immer besser wurde. Man war nicht in der Lage, Atome zu beschreiben, die man damals halt schon untersuchen konnte. Also alle Physik, die wir kannten, hat nicht funktioniert. Man kennt vielleicht aus der Schule noch das Bohrsche Atommodell, kommen wir gleich zu, wo ja das Elektron auf einer Kreisbahn um das Proton fliegt. Angelehnt natürlich so ein bisschen an die Planetenbewegung, ne, dass die Erde, Jupiter etc., alle Planeten drehen sich halt um das Zentralgestirn. Und so war ein bisschen die Vorstellung, ja, das machen die Planeten, das machen die Elektronen auch. Das funktioniert aber nicht, denn der Planet um die Sonne oder Erde um die Sonne, das geht in jedem beliebigen Abstand. Also wenn die Sonne in der Mitte ist, wir sind 150 Millionen Kilometer weg von der Sonne, wären wir näher dran, müssen wir uns schneller bewegen, sind wir weiter weg, bewegen uns langsamer. Und es sind halt keine Kreise, sind Ellipsen, geschenkt. Aber ne, diese Bewegungen, diese Bahnkurven kann man berechnen, physikalisch. Und die sind beliebig. In der Atomwelt ist das nicht so. Da gibt es diskrete Energiestufen, nennt man das dann in der Physik. Also das Elektron kann nicht beliebig weit weg sein. Also es hat bestimmte Abstände. Abstände sind nicht ganz richtig physikalisch, aber das war so die Forschung in den 1920er Jahren. Ja, dass das nur bestimmte Abstände haben. Es gibt also nur bestimmte Bahnen, auf denen es sich befinden kann. Das war also Niels Bohr, dänischer Physiker. Mitte der 1920er Jahre, also 1925, Werner Heisenberg, deutscher Physiker, hat die sogenannte Matrizenmechanik erfunden oder entwickelt, nicht erfunden, entwickelt. Und Erwin Schrödinger die Wellenmechanik. Das waren so die mathematischen Formulierungen, Also vorher Heisenberg hat auch in dem Bereich, es war einfach nicht klar, Ausgangspunkt war die Frage, ja, wie funktioniert ein, also wie ist das Strahlungsprofil eines Körpers? Jeder Körper, auch unser Körper, hat ja eine Oberflächentemperatur, kann man fühlen, 32 Grad ungefähr typischerweise, strahlt. Das heißt, jeder Körper hat eine Oberflächentemperatur und der emittiert elektromagnetische Strahlung. Das ist Wärmestrahlung, aber ist im Prinzip Licht, infrarotes Licht. Können wir nicht sehen, Mücken können sehen, deswegen treffen die uns auch, wenn wir im dunklen Zimmer liegen, weil die uns halt im Infrarotbereich sehen können. Kennt man auch von diesen Infrarotkameras, denn damit kann man solche Dinge ja sichtbar machen. Aber es war halt nicht verstanden, warum dieser Verlauf, also wie stark strahlt ein Körper abhängig von seiner Temperatur. Das konnte man erst erklären mit der Quantenphysik. So, also dann haben wir jetzt Mitte der 20er Jahre diese mathematische Beschreibung, die immer besser wurde, dass man also auch das, was in Atomen passiert, wie die Energie absorbieren können. Also ein Atom ist nicht in der Lage, jede Lichtwellenlänge, also jedes Licht zu absorbieren, sondern ganz bestimmte Wellenlängen. Und das war überhaupt nicht zu verstehen. So, jetzt haben also dann Heisenberg und Schrödinger unabhängig voneinander beschrieben, wie sich Teilchen, also einzelne Teilchen verhalten. Das, was sie beschreiben, gilt nur in dieser Welt der Quanten, also des Allerkleinsten. Da sind wir im Bereich Subnanometerbereich. Das hat mit unserer Welt, das muss man dann sehr schnell, lernen ist, glaube ich, falsch ausgedrückt, eigentlich eher akzeptieren, dass diese Welt der Quantenphysik, da habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, Link wie immer in der Videobeschreibung, das ist komplett anders als unsere alltägliche Welt. Da passieren Dinge, die wir mit unserem normalen, gesunden Menschenverstand nicht begreifen können. Da passieren vermeintlich komische Dinge, die sind einfach nicht das, was wir alltagtäglich beobachten. Aber wir konnten es messen. Wie fallen sich Atome? Wie strahlen Atome? Das war das eine. So, und auf der anderen Seite, in Richtung Antimaterie eigentlich, war Einstein mit der Relativitätstheorie, also vor allem die spezielle Relativitätstheorie, die allgemeine spielt jetzt da keine Rolle, aber die spezielle Relativitätstheorie, denn man hat festgestellt, Elektronen bewegen sich sehr, sehr schnell mit annähernd Lichtgeschwindigkeit. Das heißt also, wir waren in der Lage, Heisenberg, Schrödinger, Dinge zu beschreiben, Teilchen zu beschreiben, die sich langsam bewegen. Also langsam heißt also deutlich langsamer als die Lichtgeschwindigkeit. Also Einstein war in der Lage zu beschreiben, was passiert, wenn sich etwas mit annähernd Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und das Problem war jetzt, diese beiden Welten, also die Relativitätstheorie, die halt dann auch weiterentwickelt wurde in die allgemeine Relativitätstheorie, die dann eher auf kosmologischer Ebene war, also wie funktioniert Gravitation, die Krümmung des Raumes und solche Dinge. Sicherlich mal ein Thema für eine andere Podcast-Folge, nicht diese. Aber wie schaffen wir es, die Relativitätstheorie, die physikalisch-mathematische Beschreibung des Allerschnellsten, zu vereinen mit der Beschreibung des Allerkleinsten? So, und das ist gelungen durch Paul Dirac. Es gab, das muss wahnsinnig spannend gewesen sein, im Oktober 1927 die fünfte Solvay-Konferenz in Brüssel im Hotel Metropol. 29 Wissenschaftler sind dort zusammengekommen, davon 17 Nobelpreisträger. Also das muss schon hochkarätig gewesen sein. Und die haben also diskutiert über, in Anführungszeichen, Gott und die Welt. Da sind zum Beispiel dann auch, also Einstein war ein klarer Verfechter. Er hat gesagt, das mit der Quantenphysik, das kann nicht sein. Die Quantenphysik hat dazu geführt, dass klar war, es gibt keine absolute Sicherheit mehr. Das ist das, was Heisenberg sagt, mit seiner sogenannten Heisenbergschen Unschärferelation. Wir können niemals den Ort und den Impuls, heißt also Ort und Geschwindigkeit eines Teilchens, exakt bestimmen. Da gibt es immer eine Unsicherheit. Mit dem Auto geht das, weil es ein großes Objekt ist, aber bei Elektronen geht das nicht mehr. Entweder wir kennen sehr, sehr genau die Position, dann kennen wir die Geschwindigkeit aber quasi gar nicht. Wir müssen dann einen Kompromiss machen. Und das führt dazu, dass wir dann am Ende des Tages mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das heißt, wir können nicht mehr sagen, das passiert auf jeden Fall, sondern das Teilchen macht mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit dieses oder jenes. Und das wollte Einstein nicht akzeptieren. Seine berühmten Worte, die er damals dann prägte, war: Gott würfelt nicht. Bohr, also auch einer der großen Physiker der Zeit, sagte, also was jetzt da Legende und was da jetzt Wirklichkeit ist, sei mal dahingestellt, aber er hat dann wohl darauf gekontert, dass Einstein wohl bitte mal zu unterlassen habe, Gott zu sagen, was er tun soll. Also man merkt schon, wie dann so Physiker aufeinandertreffen. Naja, und mittendrin in dieser Konferenz mit den absoluten Spitzenforscherinnen, Forscherin war tatsächlich nur Marie Curie mit zwei Nobelpreisen, ansonsten waren es nur Herren, war auch ein 25-jähriger Brite, geboren 1902 in Bristol, Paul Dirac. Der hat erst Ingenieurswissenschaften studiert, danach Mathematik und Physik, also sich an der theoretischen Physik zugewandt, war, boah, ich glaube mal so das, was man so liest, auch in der Biografie, schon ein ziemlicher Nerd. Also auch da hat dann am Ende oder später dann in Cambridge gelehrt, natürlich einer der renommiertesten Universitäten der Welt. Und sehr wortkarg, jetzt kein Socializer, wie man es heute modern vielleicht sagen würde. Also Einstein ganz anders, der ja auch sehr extrovertiert war, später dann ja auch in den 30er, 40er Jahren sich da politisch positioniert hat. Ganz anderer Charakter, also Dirac völlig in sich gekehrt, aber jetzt gar nicht, weil er irgendwie ein Problem hatte, sondern weil er dachte, warum soll ich mich mit solchen Dingen beschäftigen? Aber war schon ein sehr spezieller Charakter. So, und er hat jetzt mit, also rein mathematisch versucht und es dann am Ende auch geschafft, diese Welt der Quantenphysik, Schrödinger und Heisenberg, zu vereinen mit der Relativitätstheorie, ja, also Weltform ist zu viel gesagt, denn auf der Suche sind wir ja noch. Aber er hat also dann mathematisch eine Formel hergeleitet, die es geschafft hat, diese beiden Theorien zu vereinen, nämlich die Quantentheorie mit der Relativitätstheorie. Das haben viele vor ihm nicht geschafft, also auch Schrödinger hat das versucht und war daran gescheitert. Und im Januar 28 hat er dann diese Arbeit veröffentlicht. Was ist jetzt da passiert? Er war dann in der Lage zu beschreiben, wie sich ein Elektron verhält, das sich quasi mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Und wie es dann mit Lichtteilchen, also mit Photonen, mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt. Denn das ist auch das, was man beobachtet, ne, dieser sogenannte Welle-Teilchen-Dualismus, dass sich Quantenteilchen verhalten wie Wellen. Und umgekehrt. Also das Photon, Lichtteilchen, es ist ein Teilchen, das Photon, verhält sich wie eine Welle. Das ist ja das, was Maxwell beschrieben hat mit den Maxwell-Gleichungen, wie, also Wellengleichungen, wie verhalten sich dann elektromagnetische Wellen. Aber es sind Teilchen. Und diese Gleichung, ich lese sie mal vor, jetzt muss man aufpassen, der berühmte Satz von Stephen Hawking in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit. Sagt ja, wenn man eine Formel verwendet in einem Buch, halbiert sich die Leserschaft. Jetzt habe ich gerade eben schon E gleich mc Quadrat erwähnt, das heißt, wir haben schon die Hälfte verloren. Jetzt kommt die zweite Formel, verlieren wir nochmal die Hälfte. Aber ich denke, zur Vollständigkeit gehört sie dazu. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen, weil das schon ziemlich fortgeschrittene Physik ist. Da ist man schon im fünften Semester, würde ich mal sagen, in einem Physikstudium. Also, Gleichung, wir haben einmal I als imaginäre Einheit multipliziert mit μ, das sind die sogenannten Dirac-Matrizen, das ist eine vierdimensionale Matrix, μ, und dann haben wir noch eine Rechenvorschrift aus der Ableitung bilden. Also wir sind gerade mal ein bisschen mathematisch, die jetzt sagen, boah, Mathe fand ich immer doof, mal kurz, ja, eigentlich muss man sie genießen. Also I, μ, mal dν, minus die Masse des Teilchens multipliziert mit der Wellenfunktion des Teilchens, sie beschreibt den Zustand. Diese Wellenfunktion ist also eine Funktion, eine mathematische Funktion, um zu beschreiben, was macht das Teilchen. Und das muss gleich 0 sein. Also eine sehr einfache Gleichung, da steckt ziemlich viel hinter. Also ziemlich viel ist eigentlich untertrieben, da steckt wahnsinnig viel hinter. Das Besondere dieser Gleichung, ein paar Besonderheiten sind, also diese Gleichung, auch wenn man es nicht sieht, hat folgende Konsequenz gehabt. Sie ist im Prinzip wie eine quadratische Gleichung. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, mathematisch, was ist die Quadratwurzel aus 4? ist die Antwort 2, klar, ne? 2 Quadrat ist 4, aber auch minus 2, weil minus 2 mal minus 2 ist auch plus 4. Deswegen hat die bei einer quadratischen Gleichung Quadratwurzel aus 4 ist 2 und minus 2. Und das in sehr ähnlicher Form steht auch in der Dirac-Gleichung mit Energien, dass es plötzlich negative Energien gab. Das hat Dirac überhaupt nicht verstanden. Er wollte da jetzt auch gar nicht sagen, oh, ich bin jetzt hier der große Revoluzer und will jetzt die Physik auf den Kopf stellen. Er hat gesagt, das hat er tatsächlich nicht verstanden, wo das herkommt. Aber tatsächlich war das ein mathematisches Ergebnis und dann wurde lange diskutiert, was bedeutet das denn? Aber das war so die erste Andeutung, dass diese negative Energie hat etwas mit Antimaterie zu tun. Wir haben auf der einen Seite die Teilchen mit positiver Energie, das ist unsere klassische Materie, Elektron, Proton, und auf der anderen Seite die Antimaterie, das ist dann die negative Energie. Warum? Weil sie entgegengesetzte Vorzeichen bei der Ladung haben. Also klassisch kann man das überhaupt nicht erklären, quantenphysikalisch ging das. Also er hat versucht, das wegzudiskutieren, gesagt, ja, das ist irgendwie ein Fehler oder komisch oder finden wir kein Grund, da jetzt irgendwie sich Sorgen zu machen, wir ignorieren das erstmal. Heisenberg, auch einer der ganz großen Physiker der Zeit, der Freund und Konkurrent gleichzeitig war von Dirac, hat gesagt, diese Gleichung ist die größte und wichtigste zentrale Gleichung in der Physik des 20. Jahrhunderts. Und jetzt muss man sagen, also Hand aufs Herz hier in der Zuhörerschaft, wer hat von Paul Dirac schon mal was gehört? Also Werner Heisenberg vielleicht, ne, klar, Einstein kennt jeder, weil er nun mal auch öffentlichkeitswirksam aufgetreten ist. Newton kennt man aus der Schule, Maxwell hat man vielleicht gehört von die irgendwie Physik bis zum Abitur hatten. Aber ich behaupte mal von Herrn Dirac, Herrn Schrödinger, den kennt man noch von diesem Gleichnis mit der Katze. Aber sonst noch nichts Heisenberg. Also Paul Dirac ist weitestgehend unbekannt, obwohl er einer der ganz großen Physiker unserer Zeit ist und vor allem des 20. Jahrhunderts. Also es war tatsächlich, also er hat es vorhergesagt, dieses Teilchen, und dann im August 32 ist dann dem amerikanischen Physiker Carl Anderson am Caltech in den USA gelungen, diese Antiteilchen auch zu bestimmen. Er hat nämlich dann in so einer sogenannten Nebelkammer, das heißt, da sind dann Teilchen durchgeflogen und wenn die Teilchen da durchfliegen, dann ionisieren die Luft. Das heißt, dann gibt es dann da solche Spuren in diesen Nebelkammern mit einem starken Magnetfeld, um einfach dann geladene Teilchen abzulenken. Da hat er dann gesehen, es gab Teilchen, die nach links abgebogen sind, Teilchen, die nach rechts abgebogen sind. Und damit war klar, es war ein Elektron, das da geflogen ist, das kann man bestimmen aus der Bahn, weil aus der Masse und der Geschwindigkeit kann ich halt bestimmen, welches Teilchen das ist. Und da hat er gesehen, es gibt Elektronen, in eine Richtung geflogen und die Positronen, die positiv geladenen Elektronen, in die andere Richtung. Das war der experimentelle Beweis, obwohl Anderson gar nicht die Theorie von Dirac kannte. Also das hat er unabhängig davon entdeckt. Anderson hat 1936 den Nobelpreis für diese Entdeckung bekommen. Dirac hat ihn bereits 1933 bekommen, den Nobelpreis, gemeinsam mit Schrödinger. So, also das zur Geschichte, zur physikalischen, mathematischen Beschreibung, dass man wirklich auf Basis nur von Mathematik, Vereinigung der Quantenphysik, die Schrödinger entwickelt hat und Heisenberg, mit der speziellen Relativitätstheorie von Einstein in einer, sieht sehr einfach aus, steckt viel hinter in dieser Gleichung, beschrieben hat, wie Antimaterie funktioniert. Da steckt noch viel mehr drin in dieser Dreckgleichung. Also auch da, wir sind jetzt kein Physik-Podcast, aber ach, da geht mir als Physiker natürlich das Herz auf. So eine schöne Gleichung. Da steckt noch so viel mehr drin, also der Spin steckt da noch mit drin, für die so ein bisschen Hintergrundwissen haben. Also nochmal eine weitere Kennzahl zur Beschreibung von Quanten, um sie zu unterscheiden. Das ergibt sich aus der Gleichung, ne? Dieses sogenannte Pauli-Prinzip, also die so ein bisschen im Chemiebereich unterwegs waren. Wieso können sich zwei Elektronen, die ja negativ geladen sind, wenn eine chemische Bindung ist, warum sind die immer in Paaren? Das hat was mit dem sogenannten Spin zu tun, also man versucht immer so zu erklären, was damit zu tun, wie die sich drehen. Die Eigendrehung stimmt nicht ganz. Das ist so der Versuch, das zu beschreiben. Kommt aus der Dirac-Gleichung. Wahnsinn. Also wunderschön. Jetzt mal die Anwendung hier zu unserem, zu den Energiethemen. Wo setzen wir das denn eigentlich ein? Und ist das vielleicht eine Energiequelle? Das wäre doch super, ne? Wir haben jetzt vor kurzem über die Kernkraft gesprochen, Kernfusion, Next Level, Antimaterie. Dann sind wir alle sorgenlos. Gucken wir uns das gleich mal an. Also, wo wenden wir das an in der Medizin? Es gibt sogenannte PET-Scanner, die Positronen-Emissionstomographie. Was man macht, ist, dass diese Technologie eingesetzt wird, um Krebszellen im Körper zu identifizieren. Dem Patienten wird eine schwach radioaktive Zuckerlösung gegeben. Und Krebszellen haben jetzt die Eigenschaft, dass sie durch ihren erhöhten Stoffwechsel insbesondere diesen Zucker dann anreichern. Das heißt, sie ist radioaktiv markiert. So, diese Radioaktivität ist jetzt so, dass beim Zerfall dieser radioaktiven Substanz, wie halt hier ne, bei meiner Banane, entsteht ein Positron, das positiv geladene Elektron. Das wird ausgesendet. Das fliegt nur ganz wenige Millimeter weit, trifft dann auf normales Elektron. Die heben sich auf. Ne, das Elektron aus dem Körpergewebe, das Positron aus diesem radioaktiv markierten Zucker. Und wenn diese beiden Teilchen zusammenkommen, annihilieren heißt es der Fachbegriff, dann entstehen eine Gammastrahlung, zwei Photonen, die in komplett entgegengesetzte Richtung, also 180 Grad, Winkel auseinanderschießen. Und jetzt dieser PET-Scanner, so ein großer Ring, und der misst jetzt das Auftreffen dieser beiden Gammastrahlen. Und aus dem Auftreffen und der Position der Zeitverschiebung kann man dann sehr genau berechnen und messen, nämlich millimetergenau in drei Dimensionen, wo sind die Krebszellen im Körper. Wahnsinn. Nur auf Basis jetzt des Verständnisses, dass es Antimaterie gibt. Also, ne, da ist die Anwendung von der harten theoretischen Physik eine Gleichung. Ich bin ja theoretischer Physiker, ich mag Gleichungen rechnen, toll. Und daraus ist eine Anwendung entstanden. Ein paar Jahrzehnte später, aber wir haben es geschafft, das zu nutzen, zu verstehen und daraus eine Maschine zu entwickeln, die uns hilft in der Medizin. Das ist schon ganz gut. Wenn man jetzt aber überlegt, ja, ist das in der Zukunft, können wir den CERN nicht nutzen als Antimaterie-Produktionsort, um damit dann Energie zu machen. Das wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, da können wir die irgendwie einsammeln, das wäre auch ganz gut. Also, ne, hier meine Tasse Kaffee, wenn ich die jetzt wieder erwärmen sollte, jetzt ist sie schon ein bisschen, ne, haben wir jetzt hier, sind wir schon eine Runde, eine halbe Stunde sind wir unterwegs hier. Also hat keine 95 Grad mehr. Wenn ich die jetzt wieder erwärmen wollte, also sagen wir jetzt von 20 auf 95 Grad, brauchen wir so roundabout knapp 80 Kilojoule. Rechnen jetzt mal mit groben Zahlen. Wenn wir jetzt sagen, ne, wenn jetzt so ein Proton, Antiproton, ne, also das, was jetzt im CERN da produziert worden ist, die also dann durch diesen großen Beschleunigerring dann entstehen, wenn ein Antiproton auf ein Proton entsteht, dann wird energiefrei von, Achtung, kurz wieder Zahlen, 3 mal 10 hoch minus 10 Joule. Das ist ja auch nicht viel. Ne? Also wir haben jetzt gerade gesagt, knapp 80.000 Joule. Ne? Also 8 mal 10 hoch 4. Und ein Proton mit einem Antiproton sind 3 mal 10 hoch minus 10. Also da kommen erst 10 Nullen und dann kommt die 3. Also wir bräuchten, damit wir hier mal eine Kaffeetasse erwerben, 260 Billionen Antiprotonen. Na gut, können wir herstellen. Dann gebe ich die da rein und dann verpuffen die ist jetzt nicht viel und dann, also jetzt kein großes Volumen und dann ist mein Kaffeebumm ist ja sofort heiß, weil natürlich die Strahlung absorbiert wird und dann mein Kaffee heiß macht. Jetzt kann man ausrechnen, wie lange dauert das, also diese Antimatter Factory des CERN kann so 400 Millionen Antiprotonen pro Stunde produzieren. So, jetzt können wir davon aber nur 10% einfangen, aber man kann so ein bisschen Spielereien machen, wir kennen das, also tatsächlich sind wir so im Bereich von, ja, ich sag mal, roundabout 1000 Jahren Dauerbetrieb, damit wir meinen Kaffee heiß machen können. Funktioniert nicht, ne? Aber um dann so ein Gefühl zu entwickeln, auch über was für Dimensionen wir sprechen, ne? Diese kleinste, werde ich aber gerade gesagt, 92 Antiprotonen, das ist halt nichts, das ist verschwindend gering. Das heißt also auch, ne, das, was wir da in Dan Brown-Roman Illuminati da kennengelernt haben, diese Antimaterie-Bombe, also für ein halbes Gramm, das wäre die, also wenn wir ein halbes Gramm Antimaterie hätten, das wäre so die Stärke von der Hiroshima-Atombombe, müssten wir so rund 75 Milliarden Jahre Antiteilchen produzieren. Ja, wir sind bei 13,8 Milliarden Jahren Alter des Universums. Dauert also ein bisschen. Also von daher, es gibt keine Antimaterie-Waffen oder keine Antimaterie-Kraftwerke, die wir da nutzen können. Das ist tatsächlich der Fall. Vielleicht zum Abschluss nochmal ein kleiner Punkt. Also warum ist das jetzt so spannend und warum fängt man jetzt an, Antiprotonen durch die Gegend zu fahren? Man will jetzt diese Antimaterie-Welt verstehen. Wir verstehen sie ja nicht, weil wir sie nicht. Also, es gibt sie ja nicht. Wir müssen sie künstlich herstellen. Ne? Und das CERN hat halt als weltweit einzige Institution diese Antimatter Factory. Das heißt, die müssen wir jetzt irgendwie nehmen, denn was ist das Problem? Wenn wir jetzt diese Antiprotonen herstellen, es ist Beta-Zerfall von Natrium-22 zum Beispiel, da entstehen Positronen, die können wir einfangen. Wenn wir jetzt Protonen auf Iridium schießen, dann entstehen dabei Antiprotonen. Ne? Dann hätten wir nämlich Antiprotonen und Antielektronen. Daraus können wir Wasserstoff machen. Das wäre so der nächste Schritt, um dort Untersuchungen zu machen. Den Wasserstoff kennen wir. Proton, Elektron, das leichteste, einfachste Element. Wir haben auch schon Antiwasserstoff hergestellt. Also ein Antiproton mit einem Positron. Positiv geladene Elektronen drumherum. Das geht, muss man halt einfangen. Das geht ganz gut, weil es ja geladene Teilchen sind. Können wir sie einsperren in Magnetfeldern, dann können sie nicht abhauen. Müssen sie natürlich kühlen, damit sie langsam sind. Und dann ploppt so ein Antiproton mit einem Positron zusammen und es entsteht ein Antiwasserstoff. Auch ganz witzig. So, das ist natürlich dann elektrisch neutral. Das geht dann halt mit elektrischen Feldern geht es nicht mehr, da müssen wir dann mit magnetischen Feldern arbeiten. Das sind schon ziemlich komplizierte Konstruktionen, um das elektrisch neutrale Wasserstoff dann einzufangen. Da brauchen wir dann entsprechende magnetische Felder, die das dann einfangen. Warum, wieso, weshalb? Wollen wir jetzt heute gar nicht reingehen. Aber warum ist das wichtig? Warum ist das für das Verständnis wichtig? Und warum müssen wir dann halt anfangen, die Antimaterie durch die Gegend zu fahren? Also eine Frage zum Beispiel ist, fällt Antimaterie nach oben? Also gilt auch da dann die Antigravitation. Wenn ich ein Wasserstoffatom habe, wenn ich einen Apfel habe, wenn ich hier meine Banane habe, die fällt runter. Wenn ich jetzt eine Antibanane hätte, jetzt hier in dem Raum, dann würde sie sich sofort natürlich auflösen, aber wenn ich meine Antibanane hätte, würde die nach oben fallen. Und das hat man untersucht und tatsächlich fällt im Alpha-G-Experiment 2023 das Anti-Wasserstoffatom im Schwerefeld der Erde sich genauso verhalten wie Wasserstoffatom. Also die Gravitation, der ist pups egal, ob es sich um Materie oder Antimaterie handelt. Auch eine ganz spannende Sache. Man kann sagen, Antimaterie muss doch immer das Gegenteil sein. Nee, ist es nicht. Es hat nur was mit der Ladung zu tun. Die Masse verhält sich gleich. Die Masse von einem Proton und einem Antiproton ist gleich. Das heißt, beide fallen im Erdschwerefeld nach unten. Also, kann man sagen, muss das so sein? Erwartet man das? Kann man erwarten, müssen wir prüfen, passt. Jetzt wollen wir halt diese Antimaterie woanders hinfahren, damit wir sie untersuchen können. Denn am CERN selber, durch diese starken Magnetfelder, die stören die ganzen Messinstrumente, um die Antimaterie zu untersuchen. Da ist jetzt der Plan, zum Beispiel sie nach Düsseldorf zu fahren. Dort gibt es eine Untersuchung, Labore, um Antiprotonen zu vermessen. Also sind die Eigenschaften wirklich gleich? Wir erwarten das, die Physik sagt das, aber wir müssen es experimentell überprüfen. Ne? Physik ist eine empirische Wissenschaft. Wir behaupten, wir stellen die Theorie auf, Antiprotonen haben sonst die gleichen Eigenschaften wie Protonen, außer dass die Ladung unterschiedlich ist. Da müssen auch magnetische Momente und der ganze Krimskrams muss gleich sein. Und das können wir nicht untersuchen. Am CERN, da sind zu viele Störungen, also fahren wir es woanders hin. Düsseldorf zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Und das ist ja spannend. Das haben wir jetzt geschafft. Wir können zumindest jetzt mal über das Gelände am CERN fahren. Jetzt müssen wir gucken, wie schaffen wir das dann von Genf aus der Schweiz, 8 Stunden nach Düsseldorf zu fahren mit dem LKW. Da passiert nichts. Wenn der LKW einen Unfall hätte oder sonst was passieren würde, müssen wir das nicht so schützen wie ein Castor-Transport oder sowas. Also das ist schon, also Grundlagenforschung in der Physik. Wir haben halt dann immer diese Frage mit der Energie, deswegen der Bezug hier. Heißt also, wenn wir die Folge mal abschließen heute, als etwas weiter gefasstes Thema von Klima und Kohle. Die Physik hat durch reine Mathematik, und das ist das, was Dirac geschafft hat, Dinge vorhergesagt, prognostiziert, die damals in den 1920er Jahren auch überhaupt keine Anwendung hatten. Und heute sind wir in der Lage, mit den Vorhersagen, mit der Mathematik und mit der Physik gemeinsam Anwendungen zu entwickeln, die zum Beispiel in der Medizintechnik genutzt werden. Wir müssen es weiter untersuchen, weil wir als Menschheit immer der Frage nachgehen, das ist das, was uns antreibt, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Dafür brauchen wir diese Experimente und die werden dann immer aufwendiger, immer komplizierter, auch immer teurer. Aber wir wollen verstehen, warum ist das Universum so, wie es ist? Warum gibt es keine Antimaterie mehr? Wieso gibt es Galaxien und Sterne nur aus Materie, nicht aus Antimaterie? Es gibt auch ganz andere Sachen im Universum, die wir nicht verstehen. Das ist jetzt aber eher dann wirklich ein Thema für die Physik-Podcasts, wenn man da über dunkle Materie und dunkle Energie spricht, soll ich hier unser Thema sein. Aber das wollen wir untersuchen, verstehen und vielleicht ergibt sich daraus ja noch irgendeine Anwendung, vielleicht auch mal eine energietechnische Anwendung, wobei ein Kraftwerk, ein Antimaterie-Kraftwerk, das wird es leider eher nicht geben.